Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge.
Ja, moin zur dritten Podcast-Folge von ABCDE HR und damit auch der ersten Folge, wo unsere Community für das Thema abstimmen konnte, nämlich zu dem Buchstaben C.
Ja, es haben insgesamt 80 Leute tatsächlich abgestimmt zwischen den Themen Corporate Influencing, Coaching im HR und Controlling im HR.
Wir haben natürlich auch ein paar weitere tolle Vorschläge bekommen, wie zum Beispiel das Thema Candidate Journey und ein paar interessante andere Vorschläge, wie zum Beispiel Codeplay oder von der lieben Christiane, die gerne eine Folge über sie selbst hätte. Ich muss euch leider enttäuschen, diese Themen sind es nicht geworden. Und auch mein Beileid an alle Controlling-Fans. Vielleicht funktioniert es nächstes Mal bei euch. Aber bei meiner Umfrage hat es sich zum Beispiel so ergeben, dass bis zur letzten Sekunde ein Kopf-an-Kopf-Rennen war zwischen Corporate Influencing und Coaching mit HR.
Ja, bei mir war es tatsächlich eindeutig. Mit 65% hat Corporate Influencing die anderen Themen eigentlich so weggedrückt. Und damit war die Entscheidung dann auch am Ende klar. Unser heutiges Thema ist Corporate Influencing.
Sag mal, Michelle, woran denkst du denn zuerst, wenn du an Corporate Influencer denkst?
So ganz spontan würde ich sagen, ich denke einfach an Menschen, die sich wahnsinnig wohl in einem Unternehmen fühlen und auch richtig Lust haben, das nach außen zu tragen. Also gerne irgendwie ihren Arbeitsalltag zeigen und ja, da eigentlich, ich sag mal, Hand in Hand mit den Unternehmenswerten gehen.
Irgendwie sind wir beide ja auch so ein kleines bisschen Corporate Influencer, würde ich so sagen. Also wir sind ja beide viel aktiv auf LinkedIn und sprechen auch viel über unsere Unternehmen. Würdest du das so unterschreiben oder meinst du eher nicht?
Ich glaube, da ist ganz schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen Corporate Influencer oder Personal Branding. Ich finde es da ganz schwer, das Ganze zu trennen. Was sagst du?
Ich auch. Und deswegen gehen wir auch später darauf nochmal mehr ein. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben, weil wir später zwei Expertinnen aus unserer Community am Start haben, die uns auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema geben.
Okay, also worum soll es denn jetzt heute genau gehen?
Wie immer definieren wir zuerst den Begriff Corporate Influencer und machen dann einen kurzen Exkurs, was ist eigentlich die Abgrenzung zu Empfehlungsrecruiting und Personal Branding. Dann schauen wir uns an, was das typische Profil eines Corporate Influencers ist und wer so Corporate Influencer überhaupt werden kann. Und sprechen darüber, was man als Corporate Influencer überhaupt macht und wie man das Ganze messen kann.
Danach klären wir die Vor- und Nachteile für ein Unternehmen, aber auch die Risiken für die Corporate Influencer. Und natürlich wie immer ordnen wir das Ganze auch in die HR-Welt ein und haben zum Abschluss einen ganz spannenden Experten-Talk für euch.
Also schauen wir uns den Begriff Corporate Influencing nochmal an. Corporate ist zu Deutsch ja Unternehmen und Influencer kann man mit sowas wie Beeinflusser übersetzen. Heißt, wir haben ja eine Person, die für das Unternehmen andere beeinflusst. Bei einem Corporate Influencer ist es so, dass das alles so ein bisschen Teil der Marketingstrategie ist. Also es geht darum, dem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Das ist eine wichtige Art der Unternehmenskommunikation, die einerseits authentisch, aber auch zugänglich ist, weil es einfach eine Person ist, statt einfach nur ein Logo von einem Unternehmen.
Also kann man ja grundlegend sagen, Corporate Influencer ist der Markenbotschafter eines Unternehmens. Und das heißt, er trägt seine eigene Meinung über die Arbeit an die Öffentlichkeit und kommuniziert damit auch die Werte, die ein Unternehmen vertritt. Und ganz wichtig ist aber, es ist eben die direkte Verbindung zu einem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen steht im Vordergrund. Es ist ein Unterstützer der Unternehmenskommunikation, indem er eben Erfahrungen, Ansichten oder auch Meilensteine mit der Öffentlichkeit teilt und eben einen direkten Bezug zum Arbeitsalltag hat.
Aber wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen Corporate Influencer, Empfehlungsrecruiting und einfach der Personal Brand, die man zum Beispiel auf LinkedIn aufbaut?
Also grundsätzlich ist ein Corporate Influencer ja ein professioneller Markenbotschafter eines Unternehmens. Und ja, was ist nun Empfehlungsrecruiting? Ein Empfehlungsrecruiting ist im Prinzip, wenn der Mitarbeiter in seiner Freizeit über das positive Verhältnis zu seinem Arbeitsplatz spricht. Das heißt, ohne konkreten Einsatz als Markenbotschafter. Es ist halt völlig freiwillig, aber es ist eben besonders authentisch, weil es eben völlig freiwillig in seiner Freizeit macht.
Genau, und bei Personal Branding steckt es ja quasi schon im Namen. Also es ist personal. Es geht um die Person selbst. Heißt, ein Mensch tritt als Experte oder Expertin in den sozialen Medien auf. Und die Person muss dabei nicht zwangsläufig mit einem Unternehmen verknüpft sein oder dessen Absichten kommunizieren, sondern kann einfach aus der eigenen Perspektive und der eigenen Wahrnehmung her, ja, kommunizieren. Und es geht mehr so um den eigenen Werdegang. Und der wesentliche Unterschied besteht also darin, wer im Vordergrund steht. Bei Personal Branding ist es wirklich die Person selbst, bei Corporate InfluencerInnen das Unternehmen.
Okay, also wer kann denn jetzt eigentlich alles Influencer werden? Also im Prinzip ist ja jeder irgendwie bewusst oder auch unterbewusst Corporate Influencer, oder?
Ja, also wenn ich jetzt nach der Arbeit irgendwie nach Hause komme und mit meinem Freund auf der Couch sitze und ich erzähle ihm, boah, Arbeit war so und so und die Person ist so und so und unsere Kultur so und so, dann erzähle ich ja was und diese Person trägt das meistens ja auch nochmal weiter und erzählt anderen, ja, meine Freundin ist irgendwie zufrieden da oder unzufrieden. Man wirkt so ein bisschen so als Multiplikator, auch in seinem persönlichen Umfeld. Also man spricht mit Freundinnen, mit Familie, vielleicht im Verein auch noch über seine Arbeit. Heißt, irgendwie beeinflusst man die Leute immer, würde ich sagen, sobald man über die Arbeit spricht.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und das klingt jetzt aber auch irgendwie so, als würde man grundsätzlich erstmal positiv über sein Unternehmen, über seinen Arbeitgeber sprechen. Ich glaube aber auch, dass auch das Gleiche auch im Negativen möglich ist. Also, dass Corporate Influencer ist und nach Hause kommt und vielleicht sagt, oh, der Tag war nicht so toll, die ganze Woche war nicht so toll. Und da ist man ja indirekt auch Corporate Influencer, wenn auch auf eine negative Schiene.
Deswegen ist es wichtig für Unternehmen, wenn die Corporate InfluencerInnen einsetzen, dass es möglichst Personen sind, die irgendwie Spaß an der Arbeit haben. Also man sollte jetzt nicht die größten miese Peter da hinsetzen. Und diese Mitarbeitenden müssen sich halt auch irgendwie wohlfühlen mit der Arbeit und auch eine Expertise haben, die sie gerne nach außen tragen.
Das setzt ja auch irgendwie voraus, dass man allgemein im Unternehmen bestreben sollte, ein positives Arbeitsumfeld zu haben, weil sonst ist es ja auch gleich wieder so ein Fake-Influencer, oder?
Genau, und die mag, glaube ich, niemand von uns, weil man merkt ja sehr schnell, oh, der oder die labert jetzt einfach nur. Und das ist ja auch nicht gut, wenn Leute dann tatsächlich im Unternehmen anfangen, so jetzt mal aus Employer-Branding-Sicht. Und das ist halt überhaupt nicht so, wie diese Person das geschildert hat. Das ist nicht nur negativ für diese Person dann, sondern generell für das ganze Unternehmen. Und dann hast du direkt wieder einen neuen Corporate-Influencer, der aber negativ über dich spricht. Man sollte schauen, dass gute Bedingungen natürlich im Unternehmen herrschen, das sowieso. Und die können dann halt auch viel besser nach außen getragen werden.
Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall die Grundlage, damit das Ganze einfach auch authentisch und zugänglich für die ist, die es lesen, sehen, wie auch immer. Aber da sind wir auch gleich, finde ich, beim nächsten Punkt. Also ich denke, jemand, der im Corporate Influencing-Bereich tätig werden möchte, sollte sich auf jeden Fall zeigen wollen. Also ich denke jetzt mal so an LinkedIn, wo man vielleicht mal ein Bild oder ein Video hochlädt. Das gehört ja irgendwie auch zum Arbeitsalltag dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also das heißt nicht automatisch, dass es nur extrovertierte Personen sein müssen oder so. Auf gar keinen Fall. Also davon gehen halt auch viele immer aus, dass man als Corporate Influencer unbedingt extrovertiert sein muss. Ich zum Beispiel, also ich bin eigentlich eher so ein bisschen introvertiert und ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die meinen, ey, eigentlich würden sie sich als introvertiert beschreiben, aber sie posten halt viel auf LinkedIn und ja, sind halt im Einsatz für ihr Unternehmen. Also das ist so ein bisschen so ein Mythos, würde ich sagen, den wir hier auf jeden Fall auch aufklären wollen. Also man muss nicht extrovertiert sein, aber man sollte trotzdem Spaß daran haben, aus seiner Komfortzone zu gehen und sich zu zeigen, auch einigermaßen sicher auftreten und natürlich auch, ja, das Unternehmen gut beschreiben können. Also gut wissen, so wie beschreibe ich meine Tätigkeiten im Unternehmen, wie beschreibe ich die verschiedenen Abteilungen, wie beschreibe ich die Unternehmenskultur und die Werte.
Und ich denke, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist da auch das Verantwortungsbewusstsein, was man haben sollte. Also ich meine, man trägt natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung für das Unternehmen. Man ist das Gesicht der Öffentlichkeit und dem sollte man sich natürlich dann auch bewusst sein, wenn man da eben Beiträge, Bilder, Videos oder eben auch einfach nur Texte schreibt. Natürlich, wir sind alle nur Menschen und Fehler können passieren, aber ich denke, das sollte man als Corporate Influencer auch auf jeden Fall mitbringen.
Und wenn man jetzt als Unternehmen schaut, wen nehmen wir jetzt als Corporate Influencer, das ist meistens nicht so top-down. Also es ist oft schon eher die intrinsische Motivation, dass eine Person sagt so, hey, ich würde das gerne machen, ich fühle mich wohl damit und ich habe da irgendwie Lust drauf. Weil wenn du zu einer Person gehst und sagst, so, du hast jetzt die Ehre, du bist unser Corporate Influencer und die Person denkt sich so, what? Eigentlich gar keine Lust drauf. Dann wird das Ergebnis auch einfach nicht gut. Also es braucht eine gewisse intrinsische Motivation und man sollte halt auch irgendwie darauf achten, dass ein ganz guter, ja, Querschnitt aus dem Unternehmen abgebildet ist. Also so ein bisschen die Diversität im Unternehmen zeigen und auch verschiedene Arbeitsbereiche, damit man verschiedene Einblicke kriegt und nicht nur eine sehr, sag ich mal, zwar einseitige Perspektive aus einem Team kriegt, sondern für das ganze Unternehmen so ein bisschen Gefühl kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also man darf halt immer auch nicht vergessen, das Ganze ist ja auch irgendwo freiwillig durch den Mitarbeiter gemacht. Und ich denke, da kann ich dir auf jeden Fall voll und ganz zustimmen.
Frage ist aber natürlich jetzt so ein bisschen, was genau macht denn ein Corporate Influencer oder eine Corporate Influencerin? Und dafür haben wir unsere Gästinnen, die uns später mehr erzählen, nämlich aus den Bereichen Online- und Offline-Corporate Influencing. Also bleibt dran.
Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie man die Erfolge eines Corporate Influencer dann am Ende auch messen kann und welche Ziele es da gibt. Und wir haben uns dazu eine Trendumfrage von Komma angeguckt aus dem Jahr 2023, wo 72 Personen aus Unternehmen zur Entwicklung im Bereich Corporate Influencing befragt wurden. Und das waren Unternehmen ja in ganz unterschiedlichen Größen. Das heißt, es waren von 50 Mitarbeiter bis über 7000 Mitarbeiter. Und hier wurde gefragt, wonach Unternehmen den Erfolg der Corporate Influencer Strategie messen. Und am häufigsten wurde eigentlich gesagt, entweder die Impression, das heißt, wie oft Inhalte angesehen wurden, die Engagementrate, das heißt, wie oft damit auch interagiert wurde, oder eben die geposteten Beiträge und Follower, sowohl die der Person, den Corporate Influencer folgen, als auch dem Unternehmen. Weniger hingegen waren es die Bewerbungen, an denen das Ganze gemessen wurde.
Wobei man da, finde ich, auch beachten muss, es kommt ganz darauf an, wer der Corporate Influencer oder die Corporate Influencerin ist und welche Position die haben. Also bei einer HR-Person zum Beispiel sind die Bewerbungen wahrscheinlich schon eher ein KPI, bei einer Sales-Person zum Beispiel eher die gewonnenen Kontakte. Also das ist ganz unterschiedlich, wie man da halt messen kann, ob diese Person Erfolg hat oder nicht. Und das hängt auch stark mit den Zielen zusammen und halt welche Wirkung der Corporate Influencer hat. Hier ist es meistens so, dass natürlich die Sichtbarkeit des Unternehmens irgendwie erhöht werden soll oder das Unternehmen ein positiveres Image kriegen soll. Also das sind so Hauptziele bzw. Hauptwirkungen von Corporate InfluencerInnen. Aber wie gerade schon erwähnt, kann das auch der positive Einfluss auf das Recruiting sein oder irgendwie Hilfe bei Neukundengewinnung. Also das könnten alles so Ziele sein. Aber was auch tatsächlich nicht so oft bedacht wird, ist die Wirkung auch nach innen. Also Corporate Influencer sind ja nicht nur nach außen immer interessant, sondern auch eine Motivation irgendwie für Leute innerhalb des Unternehmens. Und die lernen auch andere Bereiche nochmal kennen. Also das ist auch nochmal so ein Ziel in so einem Bereich, der nicht so oft mitbedacht wird. Generell lässt sich aber sagen, es ist sehr schwierig nachzuverfolgen, ob die Ziele jetzt durch diese Corporate InfluencerInnen erreicht wurden oder durch andere Faktoren. Also oft sind die Insights, die Analytics, die KPIs nicht so aussagekräftig, dass man das genau zuschreiben kann. Generell, aber so, wenn man sich den Trend anschaut, kann man schon sehen, dass es einen sehr positiven Einfluss hat, diese Corporate Influencer zu haben.
Neben den Zielen gibt es ja eben auch andere Vorteile, die ein Corporate Influencer für ein Unternehmen mitbringen. Einmal ist es ganz klar, es ist eine kostengünstige Marketingmaßnahme. Also ich meine, die Kosten sind ja im Prinzip nur die Arbeitszeit, gegebenenfalls noch Schulungen, Workshops, Coachings oder eben auch Reisen und Messen, wo man so einen Corporate Influencer als für ein Unternehmen mal hinschicken kann. Aber es ist eben im Prinzip im Gegensatz zu einer großen Werbekampagne eine relativ günstigere Maßnahme. Und es ist eben auch aktuell noch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also das Thema Corporate Influencing ist ja aktuell auch noch super im Kommen. Also man ist da, bewegt sich da auf jeden Fall in einer Nische und kann mit seinem Unternehmen da super herausstechen.
Genau, und herausstechen will man ja zum Beispiel auch im Employer Branding. Das liebe ich ja, das Thema. Deswegen finde ich Corporate Influencing toll, weil es so ein effektives, ja, Mittel einfach ist, um authentisch zu wirken, was beim Employer Branding ja einfach zentral ist. Also Employer Branding, das nicht authentisch ist, kannst du eigentlich halt auch in die Tonne kloppen. Und wer ist da glaubwürdiger als die Person selbst, die aus ihrer eigenen Motivation heraus ihre eigenen Erfahrungen erzählen? Das macht das Ganze halt einfach nochmal glaubwürdiger. Und so wird das Unternehmensimage, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, nicht nur extern, sondern auch intern gestärkt. Einfach ein bisschen nahbarer und emotionaler gemacht. Ein großes Thema da ist dann halt auch Reichweite, weil dadurch, dass wir Personen haben und nicht irgendwie zum Beispiel den Unternehmensaccount, der was postet, ist es einfach, auf LinkedIn zieht das besser. Also man sagt immer so schön, Personen folgen Personen und Personen können halt auch sehr viel besser irgendwie so eine Community aufbauen, weil sie einfach in direktem Kontakt steht, Leute kommunizieren nicht mit einem Logo, sie kommunizieren mit Personen. Diese persönlichen Accounts auf LinkedIn zum Beispiel jetzt werden auch vom Algorithmus mehr gepusht als zum Beispiel Unternehmensinhalte.
Und was finde ich immer noch so ein wesentlicher Faktor ist einfach, man entwickelt ja so einen Experten für die Unternehmenskultur. Also klar, jeder Mitarbeiter kennt die Unternehmenskultur, kennt die Werte, aber als Corporate Influencerin kennt man sie einfach nochmal viel, viel intensiver. Und das können sie dann eben nicht nur nach außen hin authentisch wiedergeben, sondern sie können eben auch aktiv vielleicht auch Probleme ansprechen, die ihnen direkt auffallen, die sie dann sagen, okay, die möchten sie so vielleicht auch nicht nach außen kommunizieren, da kann man dran arbeiten. Also das ist auch eine super, super tolle Möglichkeit, um sich da auch Feedback einzuholen. Aber natürlich gibt es auch neben den Vorteilen einige Nachteile, die wir hier auch mit nennen wollen. Einer davon ist auf jeden Fall die Freiwilligkeit. Das heißt, Mitarbeiter können nicht dazu gezwungen werden, ein Corporate Influencer zu werden, sondern sie müssen es wirklich auf freiwilliger Basis machen. Das heißt, auch wenn sie irgendwann keine Lust mehr auf diese besondere Möglichkeit haben, dann kann man dagegen eben auch nichts tun und muss das auch akzeptieren.
Ein weiteres Ding ist, wir sprechen hier von Menschen. Und Menschen passieren halt nun mal Fehler. Und dadurch, dass es alles sehr nach außen gerichtet ist, die Kommunikation von Corporate Influencern, können halt auch mal gravierende Fehler passieren. Also das ist, egal wie gut geschult deine Corporate InfluencerInnen sind, das kann passieren. Und da muss man einfach Risiko mit einberechnen. Also man muss schauen, wo könnten da was für Fehler passieren und wie kann man das Ganze ja verhindern, schon vorher oder präventieren.
Gleichzeitig muss man aber auch damit rechnen, wenn ein Corporate Influencer das Unternehmen verlässt, dann geht auch eben die Reichweite und die Sichtbarkeit dieser Person mit. Wichtig ist auf jeden Fall in dem Fall, weil wir haben es am Anfang auch schon mal angesprochen, man ist ja irgendwie immer so ein bisschen Influencer, auch wenn man jetzt nicht direkt dafür eingestellt ist. Man sollte auf jeden Fall auf ein gutes Offboarding achten, damit die Leute auch wirklich positiv aus dem Unternehmen gehen und auch dann eben ja außerhalb der Arbeit noch positiv darüber reden, auch im Nachgang.
Ein weiteres Risiko ist natürlich, dass dadurch, dass die Personen in der Öffentlichkeit sind und ja, viel von sich posten und von ihrer Arbeit und man so einen kleinen Einblick kriegt, wie arbeitet diese Person, können natürlich auch RecruiterInnen oder ActiveSourcerInnen, kleiner Shoutout zurück zur ersten Folge, oder zum Beispiel auch HeadhunterInnen auf diese Person aufmerksam werden und sie gegebenenfalls vielleicht sogar abwerben. Das wäre natürlich nicht so im Sinne des Unternehmens. Wir wollen hier natürlich keine Angst schüren, das sind natürlich nur potenzielle Fälle und wenn man seine Mitarbeitenden gut bindet, dann nehmen die solche Angebote natürlich auch nicht an. Und ein weiteres Risiko, was wir in Kommentaren gelesen haben auf LinkedIn, ist, dass zum Beispiel Corporate Influencer vielleicht eine höhere Sichtbarkeit haben als zum Beispiel die Geschäftsführung und so als Gesicht des Unternehmens wahrgenommen werden, was im Prinzip ja erstmal nichts Schlechtes ist, aber was natürlich intern so ein bisschen vielleicht, ja, anecken kann. Je nach Geschäftsführung oder Führungskräfte.
Das klingt jetzt erstmal abschreckend, soll aber keine Angst vor Corporate Influencer-Programm machen. Es sind ganz normale Bedenken, die man eben auch nicht außer Acht lassen sollte. Tendenzen zeigen aber, dass die positiven Aspekte von Corporate Influencer-Programm deutlich mehr sind als die negativen Aspekte.
Das waren ja jetzt alles mehr Nachteile für das Unternehmen, aber wir möchten auch gerne nochmal über Risiken für Corporate InfluencerInnen selbst sprechen. Und dafür haben wir auf LinkedIn geschaut, was Corporate InfluencerInnen selbst darüber berichten. Und da haben wir ein paar Erfahrungsberichte gefunden. Und diese Erfahrungsberichte haben wir euch auch in der Beschreibung von dieser Folge verlinkt. Der erste ist von der lieben Beate Schulte. Und sie hat in ihrem Post beschrieben, dass es ja oft einfach schwierig ist, allen Stakeholdern gerecht zu werden, die irgendwie involviert sind. Heißt es Leute der Öffentlichkeit oder Leute im Unternehmen. Sie meint also, es ist einfach schwierig, so eine Balance zu finden zwischen der eigenen Meinung und der Repräsentation des Unternehmens. Und sie hat halt häufiger schon Sätze gehört wie, du bist zu offen oder arbeitet die Person überhaupt oder ja, das kannst du doch nicht posten, auch wenn es stimmt. Oder mir kommt es so vor, als kenne ich dich bereits sehr gut durch deine Posts. Das klingt ja zum Beispiel auch erstmal gut, aber ja, es gibt halt auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl. So, nee, du kennst mich nicht nur, weil du meine LinkedIn-Posts liest. Also im Endeffekt, egal wie authentisch du bist, ist es ja trotzdem irgendwie was, was du für die Öffentlichkeit schreibst. Ja, es gibt halt einfach viele Meinungen von intern und extern. Und das ist halt alles ein großer Balanceakt und es gibt sehr starke Erwartungshaltungen, denen man irgendwie entsprechen muss. Also es ist, kann viel Druck auslösen.
Ja, und wir haben auch von Johanna Geisland Erfahrungsbericht zu dem Thema und sie beschreibt auch ganz ähnliche Sätze. Also Sätze wie, na, hast du wieder bei LinkedIn gepostet, du kleine Influencerin? Oder mir wäre das ja unangenehm, so viel zu teilen oder auch, übrigens, XY macht sich richtig lustig über deine Postings.
Boah, das kann ich aber tatsächlich so unterschreiben. Also ähnliche Kommentare habe ich halt auch schon irgendwie erhalten und das kann halt schnell so ein bisschen Scham auslösen. Also man schämt sich dann ein bisschen so, ja, ich poste halt echt viel auf LinkedIn und ja, das klingt auch manchmal ein bisschen cringy und das demotiviert manchmal einfach so ein bisschen. Ich weiß nicht, Micha, hast du schon mal solche Kommentare irgendwie aus deinem Umfeld bekommen?
Ja, ich muss da tatsächlich so richtig an meine Anfangszeit von LinkedIn denken, wo man ja selber auch irgendwie noch so ein bisschen sich unwohl gefühlt hat, wenn man dann irgendwie auf Posten dann wirklich gedrückt hat und dann auch noch so Kommentare aus dem Umfeld kamen, wo es hieß, ach, du machst ja jetzt auch LinkedIn, ich habe deinen letzten Post gelesen und ich habe das gelesen und das Bild gesehen. Ja, das ist halt, an sich ist es ja nie böse gemeint, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein komisches Gefühl, wie du ja auch schon geschrieben hast. Es ist so ein leichtes Schamgefühl und ich glaube, da muss man einfach mit der Zeit erstmal lernen, mit umzugehen, weil am Ende soll es ja auch Spaß machen und das ist ja auch das Wichtigste, was dann auch im Vordergrund stehen soll.
Auch wenn es halt mal irgendwie cringy wirkt oder es halt für euch selbst einfach nichts ist, so auf LinkedIn zu posten oder so, unterstützt einfach die Menschen, die es machen und motiviert sie. Es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der ja für etwas, wo man Spaß hat, einen irgendwie ja verurteilt oder runtermacht. Also seid einfach nicht solche Personen. Supportet, like, kommentiert oder lasst es, aber verurteilt diese Leute einfach nicht. Ein weiteres letztes Beispiel, was wir haben, ist die liebe Lara Sophie Botur. Lara ist Deutschlands erste Vollzeit-Corporate-Influencerin für Deloitte. Und ich habe mich bei einem Event länger mit ihr unterhalten und es ist schon echt heftig, mit wie viel Kritik und Anschuldigungen und Erwartungen sie irgendwie täglich umgehen muss. Und das zeigt halt auch, dass man irgendwie echt eine dicke Haut braucht. Auch vor allen Dingen, wenn man so seine ganze Zeit da rein investiert und so ein großes Unternehmen repräsentiert, da muss man halt irgendwie auch so ein bisschen vorsichtig sein.
Lara hat das auch echt passend in einem Interview mit Horizont gesagt. Sie hat nämlich gesagt, je sichtbarer man wird, desto mehr spalten sich die Lager in Lover und Hater, in Unterstützer und Kritiker. Man muss in der Mitte bleiben und sich nicht von einer Seite abhängig machen.
Das fand ich super spannend. Das hat sie mir nämlich dann auch nochmal erläutert. Sie meinte halt, man sollte sich auch nicht zu sehr von den Unterstützern und Lovern abhängig machen. Da war ich erstmal kurz so, oh, krass, okay. Aber sie meint, das hilft so ein bisschen, ja, neutral bei der Sache zu bleiben, sich nicht zu sehr reinzusteigern, auch wenn jemand sehr viel Positives sagt. Also das fand ich nochmal ein sehr interessanter Tipp, weil man freut sich ja schon halt, wenn irgendwer so Positives darüber sagt, aber man soll einfach so ein bisschen neutraler bleiben. Generell, also Lara ist natürlich irgendwie ein Extremfall, weil Lara ja schon eine sehr, sehr, sehr große Reichweite hat. Aber auch kleinere Corporate-InfluencerInnen kriegen halt diese Lasten zu spüren. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man ihnen Unterstützung gibt und vor allen Dingen auch, dass sie selbst auf ihre mentale Gesundheit achten und andere möglichst auch. Hier wird es zum Beispiel irgendwie helfen, wenn Unternehmen zum Beispiel das Thema Resilienz schulen, damit ja die Corporate InfluencerInnen einfach so ein bisschen darauf vorbereitet sind, mit diesen Kommentaren oder auch diesen Erwartungen umzugehen.
Okay, wir beschäftigen uns hier aber ja vor allem mit der HR-Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat das Ganze jetzt mit HR zu tun? Ist das nicht eher so ein Ding fürs Marketing?
Ich finde, mit Corporate Influencing ist das so ein bisschen so wie bei Employer Branding. Also es ist irgendwie so ein Schnittstellenthema, wo verschiedene Abteilungen so zusammenkommen. Natürlich kann Corporate Influencing auch genutzt werden, um Produkte oder Expertise darzustellen, also mehr so für das Thema Marketing und Sales. Aber es hat halt auch einen positiven Effekt auf das Recruiting und die Unternehmenskultur. Und es wird ja auch so ein bisschen gezeigt, was sind eigentlich die Aufgaben einer Stelle.
Ja, und genau deswegen sollte HR auf jeden Fall ein Teil der Strategie sein und eigene Ziele und Erwartungen festhalten. Um zu zeigen, dass sich HRlerInnen sogar selbst als sehr gute Corporate InfluencerInnen machen, haben wir zwei tolle Menschen aus unserer Community eingeladen.
Genau, nämlich die liebe Elisa und die Paula von der Rewe Group. Elisa und ich folgen uns schon länger gegenseitig auf LinkedIn und letztens durfte ich die beiden auch endlich mal offline treffen. Und als es dann jetzt irgendwie klar wurde, dass Corporate Influencing unser Thema für diese Folge sein wird, war mir auch sofort klar, die beiden müssen unbedingt als Gästinnen dabei sein. Und am besten stellen sie sich einfach einmal kurz selbst vor.
Hi Leonie und Michelle. Erstmal danke für eure Einladung zu eurem Podcast. Ich habe mich total gefreut. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin Paula Berg und arbeite seit etwa 2 Jahren bei der Rewe Group im Bereich Talent Attraction als Talent Sourcer und Talent Relationship Manager. Berufsbedingt bin ich eigentlich also nonstop auf LinkedIn unterwegs, um spannende Personen für unser Unternehmen zu finden und auch zu gewinnen. Da habe ich schon früh die geteilte Projektleitung für unser internes Weiterbildungsformat LinkedIn übernommen. Das ist, kann man sich vorstellen, ein LinkedIn-Training, das wir von KollegInnen für KollegInnen anbieten. Und ab Februar dieses Jahres durfte ich dann auch zusammen mit meiner Kollegin Simone Hahn aus der Unternehmenskommunikation unser groupweites Projekt Corporate Influencer Rewe Group Voices starten und bin seitdem auch eine der ersten offiziellen Corporate Influencerinnen des Unternehmens. Ja, und dann gebe ich erstmal ab an meine liebe Kollegin Elisa.
Ja, danke Paula, auch von mir nochmal. Danke an euch für die Einladung und hallo liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Elisa Bierighoven und ich arbeite seit 2,5 Jahren bei der Rewe Group. Ich habe bei Thom Baumarkt gestartet und bin nun seit Mai im Bereich Talent Acquisition bei uns in der Zentrale der Rewe Group als Recruiterin. Ja, Paula und ich sind also als Sourcerin und Recruiterin direkte Kolleginnen, aber uns verbindet tatsächlich nicht nur unsere HR-Liebe, sondern auch unsere Leidenschaft fürs Corporate Influencing und LinkedIn. Deswegen sind wir auch seit meinem LinkedIn-Start im März LinkedIn-Buddies geworden und unterstützen uns da gegenseitig. Vor ein paar Monaten bin ich dann auf Paula zugegangen mit meiner Idee Offline-Corporate-InfluencerInnen und sie hat sofort zu mir gesagt, Elisa, darüber musst du auf LinkedIn sprechen und ja, jetzt freue ich mich ganz besonders darauf, genau das auch außerhalb von LinkedIn mit euch, Leonie und Michelle und dir, Paula, hier machen zu dürfen.
Was macht ihr denn als Online- bzw. Offline-Corporate-InfluencerIn genau und was sind eure Themen?
Ja, neben meiner Leidenschaft fürs Talent Sourcing spreche ich auf LinkedIn viel zu meinen Erfahrungen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich bin aktuell auf den Kanal LinkedIn fokussiert und poste circa einmal pro Woche. Ich würde gerne noch viel mehr, aber ihr kennt es bestimmt. Das haut zeitlich gar nicht immer so hin. Mein Ziel, das ich verfolge, ist neben Recruiting, also der Besetzung unserer offenen Positionen, vor allem aber auch das nachhaltige Talent Relationship Management. Durch meine Beiträge werden spannende Menschen auf die Rewe Group als Arbeitgeber aufmerksam und schreiben mich dann an, privat meistens, und ich tausche mich mit ihnen aus und stelle den direkten Kontakt zum Fachbereich her. So konnte ich in den letzten Monaten echt einen gut gefüllten Interessentenpool aufbauen und auch schon die ersten Talente einstellen, was sich natürlich auch positiv auf meine Ziele im Sourcing auswirkt. Ich bekomme oft aus der Community das Feedback, sehr nahbar zu sein und die Hürde ist für viele scheinbar gering, direkt mit mir in Kontakt zu treten und das finde ich total schön.
Ja, damit hast du das, was wir machen und unsere Ziele als Corporate Influencer schon perfekt beschrieben, Paula. Ja, als Corporate InfluencerInnen sind wir BotschafterInnen für unseren Arbeitgeber, die Rewe Group. Einerseits bin ich dabei auch online aktiv auf LinkedIn und poste 1 bis 2 Beiträge pro Woche zu meinen Themen. Welche Themen sind das? Natürlich das Arbeiten bei der Rewe Group und uns als Arbeitgeber, aber dann auch konkret in Bezug zu meinem Job als Recruiterin. Also die Themen HR und Recruiting gehören zu mir als Corporate Influencerin definitiv dazu. Und zusätzlich interessiert mich aber eben auch, ja, das Thema Corporate Influencing an sich und ich poste zu meinem Herzensthema des Offline Corporate Influencings. Und Offline ist da schon das perfekte Stichwort, denn neben den Online-Aktivitäten bin ich auch offline aktiv. Und was mache ich dort als Offline Corporate Influencerin genau? Offline werde ich vor allem zum Beispiel ja, auf Karrieremessen, Networking-Events, aber auch in meinem privaten Umfeld ganz aktiv. Also ich trage zum Beispiel gebrandete Produkte von der Rewe Group in meinem Alltag und spreche, wenn ich neue Menschen auf einer Veranstaltung kennenlerne, über meine spannenden Projekte bei uns. Und das passiert sowohl bewusst, aber im Vergleich zu meinen LinkedIn-Beiträgen auch natürlich oft unbewusst.
So wie das klingt, seid ihr sehr frei in dem, was ihr als Corporate Influencerin macht. Meint ihr, es braucht konkrete Regeln vom Unternehmen, um diese Tätigkeiten irgendwie zu steuern?
Ja, die Frage zu den Regeln ist gar nicht so einfach oder pauschal zu beantworten. Ich persönlich glaube, wenn du anfängst, Regeln aufzustellen, geht ganz viel Authentizität verloren. Wir möchten unsere Mitarbeitenden natürlich dazu ermutigen, offen und eigenständig zu kommunizieren und trauen dir das auch zu. Freigaben durch den Konzern gibt es bei uns daher nicht. Wer Lust hat, über Jobthemen zu berichten, darf gern jederzeit loslegen und muss auch keine Schulung vorab durchlaufen, auch wenn wir die anbieten. Theoretisch gibt es also über 390.000 Rewe Group Voices. Wir empfehlen aber, sich unter den KollegInnen einen sogenannten Feedback-Buddy zu holen, also jemanden, der auf Rechtschreibung und Verständlichkeit achtet oder eine Einschätzung zu einem Post gibt, so wie Elisa und ich das jetzt auch als LinkedIn-Buddies machen. Wir haben zum Beispiel auch unternehmenseigene Social-Media-Grundsätze, die allen zur Verfügung stehen. Und grundsätzlich sage ich immer, man sollte vom Posten auch auf sein Bauchgefühl hören und natürlich nichts posten, was in irgendeiner Art und Weise rufschädigend für andere oder das Unternehmen ist. Also im Prinzip alles, was du an einer öffentlichen Bushaltestelle über die Rewe Group erzählen würdest, kannst du auch auf LinkedIn posten.
Das klingt nach einer echt guten Faustregel, Paula. Welche Charaktereigenschaften oder Merkmale sollten aus eurer Sicht denn ein Corporate Influencer bzw. eine Corporate Influencerin haben? Gibt es irgendwelche bestimmten Skills?
Ja, eine sehr spannende Frage. Für mich ist die wichtigste Voraussetzung als Corporate Influencerin ehrlich gesagt die intrinsische Motivation. Ich habe mich zum Beispiel auch für unser groupweites Corporate Influencer Programm beworben, wurde aber leider nicht ausgewählt. Ich hatte aber einfach so viel Bock auf LinkedIn und dort als Corporate Influencerin aktiv zu sein, dass ich trotzdem gestartet habe. Und dass ich jetzt nach über 6 Monaten immer noch so viel Spaß daran habe, liegt vor allem an meiner intrinsischen Motivation, mich halt wirklich mit meinen Inhalten, meinen Themen zu beschäftigen, jeden Tag Community Management zu betreiben und ja, LinkedIn auch mit der Zeit immer besser zu verstehen, auch wenn das angesichts des Algorithmus ja nicht gerade easy ist. Deswegen ist der zweite Punkt neben der Motivation für mich definitiv das Durchhaltevermögen, was wirklich verdammt wichtig ist, weil nicht jeder Beitrag wird super performen. Es kommt vielleicht auch mal zu Kritik und da heißt es dann trotzdem dranbleiben und weitermachen. Darüber hinaus müssen Corporate InfluencerInnen, finde ich, egal ob online oder offline, auf jeden Fall Lust darauf haben zu netzwerken, um auch ein eigenes Netzwerk nachhaltig aufzubauen. Und sollten, finde ich, auch kreativ sein, sowohl in Bezug auf die Inhalte natürlich für die eigenen Beiträge, aber auch hinsichtlich der Beitragsformen, denn ja, für den Videofeed ist ja definitiv Kreativität gefragt.
Elisa hat ja schon ganz viele zentrale Aspekte genannt. Ich finde, eine gute Corporate Influencer Community lebt vor allem von Diversität, also wirklich Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteristika, Erfahrungswerten und Meinungen. Zum Beispiel ist es meiner Meinung nach völlig egal, ob man zum Beispiel eher intro oder extrovertiert ist. Als Corporate Influencer repräsentiert man ja seinen Arbeitgeber in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in sozialen Medien oder auch offline. Und daher sollte man schon eine gewisse Identifikation mit dem Unternehmen mitbringen und die grundlegenden Werte vertreten. Kommunikationsskills sind in vielen Berufen auch immer hilfreich und vor allem Empathie, finde ich, um sich in die Perspektive seiner Zielgruppe auch hineinzuversetzen und sie gezielt anzusprechen. Deswegen überlegt immer vorm Posten, welchen Mehrwert hat denn dieser Beitrag für meine Community? Was auch immer wichtiger wird, sind Content Creation Skills, wie zum Beispiel Videoerstellung und Schnitt oder auch Erstellung von Grafiken. Aber das lernt man alles on the job, würde ich sagen. Und wir unterstützen unsere Mitarbeitenden natürlich dabei.
Ihr habt ja bereits über euer Programm gesprochen. Wie werden eure Corporate InfluencerInnen denn unterstützt? Gibt es da irgendwelche besonderen Incentives vom Unternehmen oder irgendwelche Angebote untereinander? Und was können Unternehmen generell für ihre Corporate InfluencerInnen tun oder ihnen bieten?
Wie gesagt, ist jede und jeder eingeladen, sich als MarkenbotschafterIn im Unternehmen zu engagieren. Dafür bieten wir allen KollegInnen mit dem Format Lunch and LinkedIn digitale Schulungen an, bei denen vom absoluten LinkedIn-Newbie bis zum Fortgeschrittenen jede und jeder fit fürs Posten werden kann. Das geht von Themen wie Profilerstellung zu den ersten Postings, ja, bis zur Hilfestellung bei der Findung der eigenen Personal Brand. Neben den Trainings haben wir zudem eine mittlerweile riesige LinkedIn-Teams-Community aufgebaut, auf der wir uns regelmäßig zu Fragestellungen, Trends und News zum Corporate Influencing austauschen. Meine Kolleginnen Sarah Decker und Lara Gehlke geben immer wieder neue fachliche Impulse rein in die Community und sind Ansprechpartnerinnen bei Fragen und Problemen. Wer unsicher ist, ob ein Thema heikel oder passend ist, kann sich auch jederzeit an seine oder ihre Führungskraft wenden oder notfalls lieber nochmal in der Presseabteilung nachfragen und sich vorab mit dem erwähnten Feedback-Buddy austauschen. Unsere 15 groupweiten Corporate InfluencerInnen unterstützen wir zudem mit regelmäßigen One-on-One-Coffee-Dates, in denen wir zu aktuellen Highlights, Herausforderungen und zum Beispiel auch Posting-Themenfindung sprechen. Wir bieten zudem einen alle 14 Tage stattfindenden, wir haben ihn genannt Open Space Termin an, in dem wir uns als Gruppe einfach offen austauschen und planen immer mal wieder etwas Nettes, um unsere Wertschätzung für das Engagement auch zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel Goodies oder ein Fotoshooting, was wir zuletzt organisiert haben. Und auch ein Offline-Treffen inklusive Impulsvortrag ist gerade in Planung, auf das ich mich schon sehr freue.
Ja, Paula hat gerade schon Offline-Treffen angesprochen. Vor allem, wenn ich so an die ganz bewussten Offline-Momente von Corporate InfluencerInnen denke, zum Beispiel an einen Speaker-Auftritt, können Unternehmen da, finde ich, ganz vielfältig unterstützen. Sei es durch kostenlose bzw. ja, kostengünstigte gebrandete Produkte und auch zum Beispiel mit der Übernahme der Anfahrts- und Hotelkosten. Aber nicht nur die finanzielle Unterstützung ist wichtig, sondern vor allem ja auch eine gewisse persönliche Unterstützung. Zum Beispiel mit einem gemeinsamen Briefing vorab, wo nochmal besprochen wird, was zu beachten ist und zum Beispiel die Folien gemeinsam durchgegangen werden können. Und da sehe ich aber ganz konkret, ehrlich gesagt, nicht nur Paula als einer der ProjektleiterInnen unseres Corporate Influencer Programms in der direkten Verantwortung, sondern natürlich auch die jeweiligen Führungskräfte und TeammitgliederInnen, die da ihren Support zeigen können und ja auch sollten.
Klar, das macht natürlich alles mehr Spaß, wenn das ganze Team dahinter steht. Wir haben vor unserem Gespräch in der Folge bereits darüber gesprochen, dass es neben den ganzen Vorteilen natürlich auch Nachteile gibt. Denkt ihr, dass Corporate Influencing nachhaltig ist, besonders im Hinblick darauf, wenn zum Beispiel jemand das Unternehmen verlässt?
Sehr gute Frage. Ich versuche es mal aus meiner Perspektive zu beantworten. Also natürlich ist es schon so, wenn ein Corporate Influencer oder Influencerin das Unternehmen verlässt, geht potenziell natürlich ein Teil der aufgebauten Reichweite und der Beziehungen zu FollowerInnen verloren. Das ist ganz klar. Aber es gibt viele Maßnahmen, um dagegen zu wirken. Zum einen glaube ich ja auch, dass die Tätigkeit des Corporate Influencers oder Influencerin die Bindung zum Unternehmen stärkt. Es ist nämlich total cool, wenn neben den direkten KollegInnen beispielsweise jemand aus dem Vorstand deinen Post liked oder kommentiert und du merkst, hey, ich werde gesehen und meine Expertise wird von vielen aus dem eigenen Unternehmen auch geschätzt. Meiner Meinung nach ist Corporate Influencing besonders nachhaltig, wenn es auf mehreren Schultern verteilt wird und als Teil der Unternehmensstrategie und Kultur wahrgenommen wird. Deswegen wollen wir auch den Einstieg für alle möglichst unkompliziert halten. Ich würde vermeiden, dass die Außenwahrnehmung des Unternehmens zu stark an eine einzige Person gebunden ist. Auch fängt es bei der Unternehmenskultur schon an. Die sollte natürlich darauf abzielen, Corporate InfluencerInnen langfristig im Unternehmen zu verankern, Mitarbeitende systematisch zu schulen und langfristig auch zu motivieren. Ganz maßgebend ist hier auch, und das habe ich auf der Zukunft Personal vor ein paar Wochen gelernt, und das hat Elisa ja auch schon betont, der Rückenwind der eigenen Führungskraft, die dem Influencer oder der Influencerin Zeit frei räumt für die Aktivitäten, wertschätzt und auch motiviert. Das ist wirklich ein großer Hebel.
Also so wie ich dich verstehe, Paula, kann Corporate Influencing, sofern man es auch wirklich richtig macht, auch ein Tool sein, um die Retention bzw. die MitarbeiterInnenbindung zu stärken. Wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind und in die Zukunft schauen, was meinst du denn, wie sich Corporate Influencing zukünftig entwickeln wird?
Ja, dann wagen wir mal den Blick in die Zukunft. Also ich glaube ja, noch viel mehr Unternehmen werden zukünftig in den nächsten Jahren auf authentische MarkenbotschafterInnen setzen, um eben ihre Kommunikation nach außen zu stärken. Viele werden da die Erfahrung machen, dass Corporate InfluencerInnen eben nicht nur kurzfristigen Output erzeugen, sondern tatsächlich als langfristige MarkenbotschafterInnen und auch, ich nenne es mal, Community-Bauer agieren. Und das betrifft sowohl den Online-Bereich als natürlich auch persönliche Begegnungen. Das ist jetzt natürlich irgendwie auch so ein Blick in die Glaskugel. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere Plattformen LinkedIn ja ergänzen. Das macht es den Corporate-Influencern dann zum Beispiel auch einfacher, noch spezifischer auf die einzelnen Zielgruppen einzugehen. Ich merke auch gerade echt eine schöne Entwicklung dahingegen, dass Corporate-InfluencerInnen unterschiedlicher Unternehmen sich zunehmend stärker miteinander vernetzen möchten, was ich total cool finde, weil so können wir voneinander lernen und zudem auch unsere Netzwerke weiter ausbauen. Corporate-InfluencerInnen werden zukünftig zu einem wichtigeren Instrument in der Gesamtstrategie des Unternehmens und ich bin mir sicher, nehmen immer mehr Einfluss auf die Außenreputation, das wird zunehmen. Deswegen braucht es großen Freiraum und Vertrauen seitens des Arbeitgebers, heute und natürlich auch morgen in der Zukunft. Sonst funktioniert das ganze Konzept meiner Meinung nach nicht.
Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, Paula. Corporate InfluencerInnen werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle einnehmen, vor allem auch für uns im Talent Acquisition und für mich als Recruiterin. Denn wir alle wissen, Menschen folgen Menschen und das gilt eben sowohl für online als auch für offline. Und ein ganz konkretes Beispiel, wie Corporate InfluencerInnen für uns im Recruiting ein Game Changer sein können. Es können ja zum Beispiel Beiträge von Corporate InfluencerInnen in Stellenanzeigen mit eingebunden werden und damit auch vor der Bewerbung direkte Insights aus dem zukünftigen Team gegeben werden. Dieser reine Fokus auf die Online-Sichtbarkeit von Corporate InfluencerInnen auf LinkedIn reicht aber meiner Meinung nach zukünftig nicht aus. Warum? Einerseits, weil einige Zielgruppen gar nicht auf LinkedIn vertreten sind und an den verschiedenen Offline-Touchpoints ganz anders erreicht werden können. Andererseits auch, um noch viel mehr MitarbeiterInnen zu zeigen, dass sie nicht Teil eines Programms oder auf LinkedIn aktiv sein müssen, um BotschafterInnen zu sein oder zu werden. So viele MitarbeiterInnen sind ja bereits unbewusst total wertvolle BotschafterInnen für uns, indem sie privat im Freundeskreis von ihrem Job erzählen und so zum Beispiel Freunde und Bekannte als neue Kolleginnen werben. Dafür bekommen sie dann halt zwar keine Follower, Likes und Kommentare, aber ihre Aktivitäten sind deswegen ja nicht weniger wert. Und deswegen ist es auch so wichtig, eine ganzheitliche Corporate Influencing-Strategie stärker in den Fokus zu rücken, mit online und offline, und alle MitarbeiterInnen als ja potenzielle Corporate InfluencerInnen zu betrachten, die dann eben online oder offline aktiv sein können und auch entsprechende Unterstützung bekommen.
Elisa, für dich habe ich dahingehend auch direkt noch eine letzte Frage. Die meisten denken bei Corporate Influencing ja direkt an die Online-Kanäle, wie zum Beispiel LinkedIn. Du meintest aber ja schon, dass dein Herzensthema das Offline-Corporate-Influencing ist. Warum glaubst du, bekommt Offline-Corporate-Influencing nicht so viel Aufmerksamkeit wie online? Und was willst du diesbezüglich ändern?
Ja, aktuell bekommt das Offline-Corporate-Influencing tatsächlich noch nicht so viel Aufmerksamkeit wie die Online-Sichtbarkeit auf LinkedIn. Warum ist das so? Ich glaube, weil natürlich der Begriff Influencer grundlegend ja auch durch zum Beispiel Instagram geprägt wurde und so hauptsächlich mit einer Online-Sichtbarkeit direkt verbunden ist. Diese Art der Sichtbarkeit ist auch einfacher nachzuvollziehen und schließlich dann halt auch zu messen. Die Offline-Sichtbarkeit hingegen ist, wenn wir zum Beispiel an private Momente denken, teilweise schwieriger zu greifen und auch nicht direkt so einfach dann in Zahlen darzustellen. Mir ist es deswegen vor allem auch in einem ersten Schritt erstmal total wichtig, das Bewusstsein für diese Offline-Momente zu stärken. Wann erzähle ich überhaupt von meinem Job? Wo kann ich das vielleicht noch bewusster tun? Habe ich vielleicht Lust, als Speaker, als Speakerin aufzutreten und dort auch von meinem Job ganz bewusst zu erzählen? Ja, und wie will ich dieses Bewusstsein jetzt und die Aufmerksamkeit fürs Offline-Corporate-Influencing erhöhen und stärken? Natürlich, indem ich meine Offline-Momente ja auch ganz bewusst und auch vielleicht die unbewussten Offline-Momente ganz bewusst mit meinem Online-Netzwerk auf LinkedIn teile. Denn das Tolle ist ja, beide Kanäle können miteinander verbunden werden und so auch total spannende Synergien geschaffen werden.
Vielen Dank nochmal an Paula und Elisa, dass ihr eure Insights und Erfahrungen mit uns geteilt habt. Die LinkedIn-Accounts der beiden findet ihr natürlich in der Beschreibung der Folge. Folgt ihnen also super gerne. Und sie freuen sich bestimmt auch noch, die ein oder andere Frage von euch zu beantworten. Und die liebe Elisa hält demnächst und in Zukunft bestimmt auch noch häufiger einen Vortrag zum Thema. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Wir haben ja jetzt auch schon öfter in dieser Folge von Corporate-Influencer-Programmen gesprochen, wie zum Beispiel der Rewe Group Voices. Wie man solche Programme Step-by-Step aufbaut, haben wir euch in einer Grafik aufbereitet, die ihr wie immer auf unserem abc.de/hr LinkedIn-Profil findet.
Ja, und an dieser Stelle, das war's auch schon für heute.
Ich bin, um ehrlich zu sein, super happy, dass es dieses Thema geworden ist. Nichts gegen die anderen Themen. Aber ich bin auch schon gespannt auf das nächste Thema.
Haltet auf jeden Fall die Augen offen für die nächste Umfrage und gebt uns gerne schon mal ein paar Vorschläge für den Buchstaben D mit.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VLG HR, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung.
Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.